Hallo und herzlich willkommen zu unserer 45. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas
und Werner.
Ja, und heute sprechen wir über Bedürfnisse und Werte in der Therapie. Und das ist was wirklich ganz Spannendes. Hört sich so banal an, aber wir haben zu dritt schon einmal in Folge, was war es? Folge
31
gesprochen mit Andreas Knuff. Da haben drei Männer über Gefühle gesprochen in der Therapie und jetzt sprechen drei Männer über Bedürfnisse und Werte. Also das ist ein spannendes Format, bleibt also auf jeden Fall dabei, denn Bedürfnisse und Werte haben was Besonderes. Die sind nämlich so ein bisschen die innere Motivation. Und wenn wir, eigentlich sprechen wir in der Therapie oft über Ziele. Mhm. Und wir alle kennen das, sage ich mal, Ziele, das ist so eine Sache mit dem Erreichen. Da gibt es auch oft viel Frust und wir erleben, dass das irgendwie nicht so verfängt. Und ja, der Andreas Knuff, der heute unser Gast ist, der hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt und hat so eine gute Idee entwickelt, eigentlich zu sagen, ja, über Ziele sprechen ist zwar okay, aber wahrscheinlich sprechen wir viel zu schnell über Ziele, das hat auch Gründe. Und aber was wirklich eigentlich hilft, wäre eher auch über Bedürfnisse und Werte unserer ja, Klientinnen oder Patientinnen
genau.
zu sprechen.
Du hast da einen Fachartikel zugeschrieben, den zeigen wir auch. Oder
kommt auch in die Shownotes.
Kommt sozusagen das Zitat des Fachartikels, kommt in die Shownotes. Und ja, also für mich hat es so was Ketzerisches auch gehabt. Also wenn wir jetzt mit Fachkollegen reden würden, würden sagen, ja, wie wichtig findest du das zielgerichtet zu arbeiten? Würden die uns noch angucken, würden sagen, ja, zielgerichtet, wir müssen sofort immer zielgerichtet arbeiten.
Noch smart oder
genau,
groß, ganz konkret formulieren.
Die müssen smart sein, sogar die Ziele. Die
smart ist schon ein alter Hut, heute
was? Coast
oder Coast. Was auch immer.
Ja, was heißt denn das schon wieder?
Weißt du? Da machen wir extra Folge drüber.
Okay. Also hier da, wo ich arbeite, wir müssen sehr früh und sehr schnell smarte Ziele formulieren für den Kostenträger. Smart heißt sozusagen spezifisch, also nicht so allgemein, Larifari, messbar, A, attraktiv, R, realistisch und T, terminierbar, also schon gleich mit einem Zeitfenster. Ja, und wenn da jetzt einer sagt, so zu arbeiten, das ist nicht immer gut, das kann auch schwierig sein, das wirft natürlich Fragen auf, das verlangt nach Erklärung und dafür bist du heute da, Andreas. Hallo, Andreas.
Hallo, Andreas. Ja, hallo, schön wieder bei euch zu sein.
Aber wir müssen dich trotzdem noch vorstellen. Also Andreas Knuff ist ja. Psychotherapeut, auch in der Praxis am Bodensee, glaube ich, und du hast über viele, viele Jahre auch tolle Bücher geschrieben zu Therapieverfahren, Therapiemethoden. Auch eine kleine Fortbildungsakademie, glaube ich, betreibst du auch. Und also du bist eigentlich jemand Bekanntes seit vielen Jahren dabei und hast auch sowas schon immer Interprofessionelles gehabt. Also du warst jetzt nie festgelegt auf eine Berufsgruppe, ja. Immer sehr aufgeschlossen. Und von daher passt es auch, dass wir jetzt gemeinsam mit ja, unterschiedlichen Berufsgruppen und auch mit unserer Hörerschaft, sage ich mal, über was sprechen, was ganz Fundamentales für die Therapie ist. Ne? Ziele und ja, wann macht man die denn am besten oder wann funktionieren die vielleicht besser?
Ja. Haben wir dich denn jetzt schon so vorgestellt oder willst du noch ein paar Worte zu deiner Person oder zu deinen Angeboten
sagen? Nö. Aber das ist ja schön, dass das so ankommt, dass ich so interdisziplinär interessiert bin und eher vom Team her denke als von der Berufsprofession her und so. Und du hast ja vorhin gesagt, so ein bisschen so was Ketzerisches, ne? Und ehrlich gesagt, ich habe mir echt für diesen Artikel Rückendeckung geholt. Das mache ich sonst nicht. Also sonst schreibe ich einen Artikel und dann schicke ich den zu der Redaktion. Ne? Und jetzt habe ich den echt mehreren Kollegen zu lesen gegeben und habe gesagt, ist das auch alles sauber, was ich da schreibe? Nicht, dass es nachher einen Shitstorm gibt, weil das ist wirklich eine heilige Kuh mit den Zielen. Das ist echt eine heilige Kuh.
Ja.
Und da dann hinzugehen und zu sagen, oh, das kann auch Nachteile haben, mit Zielen zu arbeiten, weil es hat bestimmte Nachteile. Die sind teilweise sogar sehr offensichtlich. Und es gäbe andere, bessere Herangehensweisen oder wichtige Ergänzungen zu einer zielorientierten Arbeit. Ja, das, ne, da habe ich wirklich gedacht, wie kommt das an? Aber bei mir war das so, ich habe das irgendwann nicht mehr ausgehalten. Diese heilige Kuh mit den Zielen da.
Ja, ne?
Und
ich
Sparziele und so. Ja. Ich habe das nicht mehr ausgehalten. Ich habe gedacht, das stimmt doch einfach was nicht. Ne? Und dann habe ich mich mal 4 Wochen hingesetzt und habe das sehr sauber erarbeitet Und dann haben wir ein Seminar dazu gemacht vor, weiß nicht, 2 Jahren zum ersten Mal. Und das ist, seitdem wir das anbieten, das Seminar, was am allerbesten läuft, was sofort voll ist, wo Leute fragen, kann ich nicht doch noch mit rein? Ich setze mich auch auf eine Treppe, wenn das voll ist und so, ne? Und ich glaube, das liegt daran, dass eben viele Leute in der Praxis merken, es gibt Probleme mit den Zielen, sozusagen.
Ja, genau. Ja. Und das ist ja schon, und das hat ja dann immer 2 Facetten. Es gibt die eine Variante, man bezieht das als auf sich als Professioneller, dass man sagt, ich mache was falsch oder ich bin nicht genug gebildet. Oder wenn man noch kritischer ist, man macht die Klientinnen dann dafür verantwortlich, dass man sagt, ja, die wollen ja nicht, die sind austherapiert oder therapieresistent. Ja. Mhm. Und beides ist, glaube ich, höchst unfair, ne? Also das auch sich selbst gegenüber, aber natürlich auch den Klientinnen gegenüber. Wenn Ziele nicht umgesetzt werden, wenn man immer über was spricht, was in der nächsten Therapieeinheit nicht gemacht wurde, könnte das ja auch mal an was anderem liegen.
Ja, also ich sage, Ziele sind immer in der Gefahr, Stress zu verursachen.
Ja.
Und das hast du jetzt gerade beschrieben. Ja. Stress beim Klienten, ne? Ja. Oh Gott, ich habe das nicht erreicht oder so, ja. Fliege ich jetzt hier aus der Maßnahme raus, oder ne? Ziele bei der Fachperson, oh, ich mache da irgendwie was verkehrt, wir kommen da nicht weiter, ich muss mich noch mehr anstrengen, ich lese mir noch mal die Ziele durch, die wir vereinbart haben.
Ja, so stellt man sich das vor. Genau. So muss es sein im ambulant betreuten Wohnen zum Beispiel. So stellt sich der Kostenträger vor.
Reflektierte Qualitätssicherung.
Ja, genau. Ja, aber mich würde interessieren, gab es denn einen Shitstorm auf deinen Artikel? Also man, wahrscheinlich hat viele Reaktionen hervorgerufen, wahrscheinlich viele positive, bei uns ja auch. Ja,
der Artikel ist jetzt gerade erst erschienen. Ach, der ist gerade erst erschienen.
Okay.
Jetzt haben wir Anfang April 2024, jetzt ist er gerade rausgekommen. Ja, also ich bin gespannt und freue mich über Feedback. Ich möchte ja nur eine Diskussion anstoßen, das ist alles, weil ich finde, dass zum Beispiel im Rahmen des BTHG eine Einseitigkeit da reingekommen ist, einmal eine sehr starke Zielfokussierung und dann meiner Meinung nach auch eine Art, die Ziele zu erarbeiten, die teilweise nicht so optimal ist. Also man kann das eigentlich nur erarbeiten im Rahmen einer Beziehungsarbeit. Mhm. Die meisten der Klienten, mit denen wir arbeiten im Bereich der Sozialpsychiatrie, das sind nicht Klienten, die sagen, okay, ich weiß, was ich will und was meine Ziele sind und wofür ich jetzt von euch eine Unterstützung haben will. Und das sind 5 Punkte und die stelle ich euch jetzt vor. Ihr schreibt bitte mit. Ja, so. Und dann möchte ich von euch hören, wie ihr mir helfen könnt, diese 5 Sachen umzusetzen. Diese Klienten gibt es vereinzelt auch. Das ist aber, ich würde sagen, eine deutliche Minderheit. Bei den meisten ist es so, dass das eben nicht so klar ist. Ne? Und dann geht Erarbeiten von Zielen eigentlich nur, wenn man in eine Beziehung reingeht, wenn man den Klienten kennenlernt, wenn man auch etwas von dem weiß, wenn man seinen Kontext kennt, ein bisschen, wenn man die Biografie kennt, wenn man ihn im Alltag erlebt hat und so. So, und jetzt zum Beispiel Mitarbeitende der Kostenträger, die dann im Rahmen des BTHG die Ziele mit Klienten erarbeiten, haben diese Möglichkeiten ja oft nicht. Ich weiß nicht, wie das im Alltag ist. Ich vermute, viele Gespräche ist doch ein einmaliges Gespräch. Vielleicht gibt es auch hin und wieder mehrere Gespräche, aber es entsteht jedenfalls nicht wirklich eine Beziehung in den meisten Fällen. Ja. Und dann wird's schwierig.
Es gibt so und so. Also bei dem ambulant betreuten Wohnen ist es so, da kann man erstmal anfangen. Weiß ich im Bereich des von Westfalen und auch vom Rheinland, Kostenträger, bitte mal herhören, Landschaftsverband Rheinland, Westfalen, Lippe oder auch andere überörtliche Sozialhilfeträger, dass wir hier sozusagen hier mal kritisch und ketzerisch über die Zielsetzung und über die bisherige Antragstellung, das sind sogenannte BEI, Bedarfserhebungsinstrument, Anträge sind es, die werden online gestellt. Und da kann man durchaus, das muss man zur Ehrenrettung dieses Verfahrens auch sagen, durchaus eine Beziehung aufbauen. Das muss man nicht am ersten Tag stellen, aber man geht ein gewisses Risiko ein. Wenn ich sozusagen jetzt einen Menschen ins ambulant betreute Wohnen nehme und ich lerne den erstmal kennen und ich stelle dann den Beiantrag und baue eine Beziehung auf, versuche dessen Werte und Bedürfnisse kennenzulernen und versuche dann so nach und nach und sanft Ziele abzuleiten, die da im Einklang sind, die Konkurrenz sind mit Werten und Bedürfnissen, dann dauert es so ein bisschen. Und wenn dann der Klient abspringt und ich den Beiantrag gar nicht stellen kann, weil er den mir gar nicht unterschreibt und gar nicht mehr zur Verfügung steht, dann gehe ich ein sehr großes wirtschaftliches Risiko ein. Dann kriege ich nämlich null, nichts mehr für den, dafür, für die ganzen Leistungen. Und deswegen machen viele Anbieter das so, wie du es gesagt hast, dass sehr früh und sehr schnell ein so ein Antrag gestellt wird, dass man also... Ich kenne Anbieter, die haben so Fachleute zur Antragstellung und die sehen den Klienten nur einmal und versuchen dann einen formvollendeten, super wasserdichten beizuschreiben, der dann in der Regel auch bewilligt wird. Aber ob er therapeutisch gut ist und ob dann wirklich da Ziele stehen, die in so einer Beziehungsarbeit auch wirklich konkurrent sind mit den
Werten
und Bedürfnissen. Ist natürlich die andere Frage.
Ja, so. Ja.
Also da hätte es auf jeden Fall Potenzial. Also ja, da könnte man da sagen, mit dem Wissen, das ist ja jetzt auch jetzt gar nicht so schwer nachzuvollziehen, dass man vielleicht, du hast in dem Artikel auch so schöne Fragen für einen selber reingebaut, wie würde man sich selber wünschen, sage ich mal, dass man von der Partnerin oder vom Partner einmal in 6 Monaten angesprochen wird. Ganz konkret, was hast du denn jetzt für Ziele für die nächsten 6 Monate? Also das sind ein paar wirklich schöne Fragen, wo man auch merkt, selbst als Mensch, der jetzt nicht in einer Krisensituation ist oder in einer vielleicht Begleitungssituation, würde man auch nicht direkt zu denen gehören, die ihre Ziele direkt benennen können, so konkret, so smart, dass man sie vielleicht in 6 Monaten abarbeiten könnte. Also da könnte man wahrscheinlich was am Verfahren verbessern. Ja.
Also ich würde mich von meiner Frau trennen, wenn die jedes halbe Jahr da ankäme.
Was? Macht ihr das nicht?
Das so, kläre ich gleich.
Ja, ich muss wieder so bei Zielvereinbarung meiner Frau.
Ja. Und wir sehen ja Probleme in Bezug auf Ziele. Wir sehen das Problem, dass Klienten Ziele nennen, die sie dann nachher gar nicht weiter verfolgen. Ja. Wir sehen das Problem, dass Ziele angegeben werden, wo die begleitende Fachperson denkt, oh, ob das jetzt wirklich das Ziel der betroffenen Person ist oder halt einfach jemandem gefolgt ist, ne, was ein Familienmitglied gerne möchte oder so, ne?
Ja, das habe ich eben gedacht, als du gesagt hast, es gibt ganz wenige, die Ziele so konkret benennen können. Und wenn ich dann an meine Therapien denke, dann waren das meistens die, wo ich dann den Eindruck hatte, ja, das ist jetzt gesagt worden, weil die wissen, das ist ein gutes Ziel, das mag der Therapeut gerne hören oder das sind die Ziele, die Angehörigen immer vermittelt haben oder alle haben immer gesagt, ich soll mich mehr bewegen. Also ist mein Ziel, ich möchte mich mehr bewegen. Und also die das schnell können, da kann man fast schon dran klopfen, dass das oft so ist, dass das eher was erwünscht.
Erwünscht, ne? Soziale Erwünschtheit.
Aber das hat keine eigene Bedeutung.
Ne? Da wird ein Spiel mitgespielt, oder? Ja. Der Klient kennt das System inzwischen, der weiß, wie das Spiel läuft. Der weiß, die Fachperson kommt immer mal wieder an und fragt dann nach Zielen. Der muss man was sagen. Wenn man der was sagt, dann schreibt die das auch alles ordentlich auf und ist ganz zufrieden.
Und dann zahlt der Kostenträger das auch.
Ich darf wiederkommen, eine Beziehung aufbauen, habe einen sozialen Kontakt.
Mach mal so ein Beispiel, wo das schief geht, dass man so ein bisschen das praktisch vorstellen kann. Also da gibt's ja bestimmt, dass man so vorgeschobene Ziele hat oder nicht so echte oder dass man, kann man das so ein bisschen plastisch auch machen, was sozusagen deine Hauptkritik ist, wo das dann schief gehen kann. Hast du so ein Fallbeispiel vielleicht so ein bisschen?
Nö, das sind ja diese verschiedenen Fälle, ne, wo ich da gerade angefangen habe zu erzählen, ne, aber eben auch, dass Klienten Ziele angeben, die ihnen gar nicht dienlich sind. Okay. Ja, kommt auch ganz oft vor. Ne? Mhm. Also, dass man denkt, oh, das würde ich dem Klienten aber gar nicht wünschen, dieses Ziel zu erreichen. Also ich jetzt zum Beispiel in der Psychotherapie, ich bin oft bei Burnout-Klienten damit konfrontiert, dass der Klient sagt, ich möchte wieder so leistungsfähig sein wie vorher. Ja, und ich sage so, und dann machen sie die ganze Geschichte nochmal oder das müssen wir uns ein bisschen genauer angucken, ne? Oder dass Klienten sich einfach nur Normalität wünschen, was ja absolut nachvollziehbar ist. Mhm. Wir möchten auch große Teile unseres Lebens normal normal und unauffällig und nicht stigmatisiert leben. Ne? Ja. Mhm. Und was ihr vorhin schon gesagt habt, wenn man so schnell mit den Zielen kommt, das Problem ist, dass die Chance, die da drin steckt, dann gar nicht genutzt wird. Dann wird halt einfach was aufgeschrieben. Mhm. Wird halt was aufgeschrieben, ja, so. Ne? Aber Ziele können ja durchaus sinnvoll sein, aber nur dann, wenn sie wirklich sehr fundiert erarbeitet werden, wenn es eine innere Auseinandersetzung gegeben hat, wenn ich mich wirklich damit beschäftigt habe und wirklich rausgefunden habe, was mir richtig am Herzen liegt, nicht einfach irgendetwas, sondern was wirklich bedeutsam ist. Da sind wir dann eher bei den Werten, ne? Ja. Oder bei den Bedürfnissen, was wirklich bedeutsam ist für mich. Und wenn ich diese Ausrichtung habe, dann entwickelt sich dadurch eine Motivation. Ja. Weil das Problem, mit dem wir ja im Alltag oft konfrontiert sind, ist ja, dass die Motivation nicht da ist. Ja. Da werden dann Ziele genannt und anschließend gibt es keine Motivation, die umzusetzen.
Ja.
Und dann denkt die Fachperson noch, sie ist jetzt für die Motivation verantwortlich und muss jetzt irgendwie den Klienten dahin bewegen, dass dieses Ziel da auch umgesetzt wird. Ja. Dabei ist da einfach auf eine Art damit gearbeitet worden, die sozusagen nicht funktionieren kann, quasi.
Ich will dann zum Therapieabbruch, aber aus meinem, also ist ja nicht so schlimm, wenn die Therapie abgebrochen ist. Hauptsache, ich habe den Antrag früh gestellt und die Ziele waren da, dann kriege ich auch mein Geld.
Naja gut, der Therapieabbruch ist ja für beide Seiten frustrierend. Aber ich glaube, das, was du nochmal erwähnt hast, das müssen wir, glaube ich, nochmal herausstellen. Also das eine ist ja, ein Ziel zu haben. Du hast es im Artikel so schön genannt, aus einem Ist-Zustand einen Soll-Zustand anzustreben. Aber um dahin zu kommen, muss ich als Mensch ja Energie aufwenden. Und diese Energie, die ich dafür bereitstelle, um mich dahin zu bewegen, die muss ich ja aus mir heraus bereitstellen. Also das ist die Motivation, diese intrinsische Motivation, die oft dann fehlt. Wo wir dann sagen, ja, jemand hat ein Ziel vereinbart, kommt aber zur nächsten Therapieeinheit und hat nichts von den abgesprochenen Sachen gemacht. Und ich glaube, da fehlt es dann an dieser intrinsischen Motivation. Und man müsste dann zumindest mal innehalten und sagen, hat es für den denn überhaupt einen Wert oder eine Bedeutung? Also mein Lieblingsbeispiel ist, ich habe ja in einem Träger begonnen im Enthospitalisierungsprogramm der Psychiatrie vor 30 Jahren. Und wir waren da alle total motiviert und haben den Leuten wirklich schöne Wohnbedingungen geboten. Und wir haben uns gewundert, dass keiner mehr bei uns ausziehen will. Also die wollten nicht den nächsten Schritt in die Eigenständigkeit wählen. Und da musste man irgendwann mal feststellen, ja, warum sollten die das tun? Also die haben die tollsten Lebensbedingungen bei uns. Wir fahren mit denen in Urlaub. Also die haben besseres Essen als Sozialhilfeempfänger. Immer jemand zum Quatschen. Und das hätten die alles nicht, wenn die den nächsten Schritt machen würden und alleine oder zu zweit in eine Wohnung ziehen würden. Also das heißt, das hatte für die keine Motivation. Wir hatten die Idee gehabt, na klar, die sind jetzt aus der Klinik und dann machen die hier ein paar Jahre und dann ist das nächste Ziel, dass die alleine wohnen wollen. Aber die waren so glücklich und zufrieden zum größten Teil in diesem neuen Wohnsetting, weil wir es denen so schön gemacht haben, sage ich mal, ein bisschen übertrieben, dass das gar keinen Grund gab, in das kalte Wasser eines eigenverantwortlichen Wohnens zu ziehen. Und ich glaube, da muss man sich dann oft auch halt deutlich machen, dass man der Klient oder die Teilnehmerin für das Ziel überhaupt gar keine Energie bereitstellt, weil es gar keine Verbesserung darstellt oder eine schlechte Bilanz hat im Ergebnis. Ne? Also die haben ganz andere Ziele gehabt, die Menschen. Mhm.
Motivation haben wir nur, wenn uns etwas fehlt. Ja. Wenn ein Mangel irgendwie da ist, also ein Mangel in dem Sinne, dass ein Bedürfnis nicht erfüllt ist oder dass ich einem Wert nicht folge oder so, ja, so, dann entsteht eine Motivation. Wenn die Bedürfnisse erfüllt sind, dann, das ist evolutionäre Programmierung, dann sagt dieser Organismus, nee, warum soll ich mich jetzt hier anstrengen und unnötig Kalorien vergeuden?
Wenn ich alles habe, was ich brauche, also, genau. Ja. Aber darin liegt ja die Kunst sozusagen. Es ist vielleicht relativ einfach, so allgemeine Ziele festzulegen, selbstständiger wohnen oder einen Kuchen backen können, oder kann man wirklich konkret machen. Aber das Problem ist ja, und da hast du ja ganz recht, das deckt sich auch mit meiner Beobachtung, dass es sich oft nicht mit den Bedürfnissen und Werten der Klienten deckt, dass man da genauer hingucken muss. Aber es ist aber auch nicht leicht. Man kann natürlich ein falsches Ziel wählen, weil es sich nicht mit den Bedürfnissen und den Werten deckt. Aber wie komme ich denn an die Werte und Bedürfnisse ran? Das ist auch nicht so einfach. Man kann schlecht hergehen und sagen, ja, jetzt nennen Sie mir bitte mal Ihre wahren Bedürfnisse und Werte.
Das ist wirklich anspruchsvoll. Das ist wirklich anspruchsvoll, aber es ist lohnenswert, sich damit zu beschäftigen. Also zum Beispiel überhaupt mal zu wissen, was sind denn zentrale Bedürfnisse, die wir Menschen haben? Zum Beispiel, die meisten Bedürfnisse, die wir haben, sind eigentlich Beziehungsbedürfnisse. Bedürfnisse, die was mit den anderen Menschen zu tun haben. Ja, dass ich irgendwo zugehöre, dass ich gesehen werde, dass jemand da ist, der solidarisch ist, der verlässlich ist. Das sind zum Beispiel ganz tiefe Bedürfnisse, die wir haben. Und viele von den tiefen Bedürfnissen sind bei langzeit psychisch kranken Menschen unerfüllt. Mhm. Und wenn wir da rangehen, dann ist es nicht lustig, weil dann ist da Schmerz, da ist ja Trauer, da fehlen ja Sachen. Mhm. Ne? Und dann ist es so viel einfacher zu sagen, ja, ich möchte gerne einen Kuchen backen können.
Ja. Bedürfnis befriedigt, weil ich habe auf jeden Fall schon mal zumindest kurzzeitig bezahlt Beziehung zu einem Therapeuten oder was auch immer, der mit mir den Kuchen backt. Ja, aber das hilft mir fürs langfristige Leben dann wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Und aber das, wenn dieser Schmerz, der dann vielleicht entsteht, wenn man die unerfüllten Bedürfnisse reflektiert oder vielleicht herausarbeitet, das ist ja denn der Verlust, der die Energie bereitstellt, eine Veränderung zu erzeugen.
Ja, also entsteht die Motivation her. Ja. Ne? Ja, ich habe gesehen, ihr habt ja auch einen Podcast zum Thema ACT gemacht, Acceptance and Commitment Therapy. Die arbeiten ja ganz gezielt damit, dass ich den Schmerz auch spüre, nicht den Schmerz aus dem Weg gehe. Wenn ich den Schmerz aus dem Weg gehe, ist keine Motivation da. Erst wenn ich sagen kann, Mensch, da fehlt mir so sehr was. Ich würde mir so sehnlich wünschen, dass ich mich mit einem Menschen tiefer verbunden fühle, als das im Moment der Fall ist. Oder dass ich in meinem Alltag was machen darf, was mir irgendwie eine Freude macht, was mich irgendwie beglückt. Muss nicht immer sein, aber zumindest manchmal. So, und dann kommt der Schmerz über das Unerfüllte. Und daraus entsteht die Motivation. Das ist ja jetzt nur ein Teil, aber dass man so versteht, das sind so eine ganze Menge Dinge, mit denen ich mich beschäftigen muss, um überhaupt werte- und bedürfnisorientiert arbeiten zu können. Ne? Und da kommt natürlich wieder das Thema mit den Gefühlen rein, wo wir letztes Mal drüber geredet haben und wo man auch bei Werten und Bedürfnissen nicht drumherum kommt. Das mit den Zielen, das klingt manchmal wie so eine kognitive Angelegenheit, aber in Wirklichkeit ist das eine hochemotionale Geschichte, wenn man das wirklich vertieft angeht. Ne?
Wo ist denn, gibt es denn so Zielgruppen oder Themenbereiche, wo die Gefahr besonders groß ist, dass man falsche oder nicht an den Bedürfnissen und Werten orientierte Ziele festlegt? Könnt mir ja erstmal spontan vorstellen, vielleicht in Fällen, wo die wahren Bedürfnisse irgendwie schambesetzt sind und wo man dann die man eben nicht auf den ersten Blick merkt. Und dann ist wahrscheinlich die Gefahr besonders groß, dass dann irgendein Ziel mal gewählt wird, was gut klingt und wo dann alle irgendwie erstmal zufrieden sind und dann hinterher wundert man sich, dass es dann mit der Therapiemotivation nicht klappt und der Mensch dann vielleicht ein halbes Jahr später das ambulant betreute Wohnen beendet, zum Beispiel.
Ja, genau. Oder also Scham könnte zum Beispiel so ein Aspekt sein. Ne? Ich würde auch oft sagen, dass so diese Ausrichtung an Normalität, dass das eigentlich, dass man da die Bedürfnisse noch nicht wirklich erforscht. Mhm. Es ist absolut nachvollziehbar, wenn ich eine stigmatisierte Erkrankung habe, dass ich davon weg möchte und dass ich dann die Vorstellung habe, wenn ich normal bin, dann habe ich diese Probleme nicht. Nur dadurch bin ich überhaupt noch nicht eben an meinen Bedürfnissen dran. Und ne, die Patricia Diegen, so eine Recovery-Vertreterin, die hat mal gesagt, mein Recovery-Weg hat da angefangen, wo ich aufgehört habe zu versuchen, normal zu sein. Ne? Also ne, erst versucht man, normal zu sein. Das ist wahrscheinlich immer der Einstieg in den Recovery-Weg für die allermeisten Menschen.
Und dieser platte, direkte Wunsch, normal zu sein, birgt die Gefahr, so Ziele zu wählen, die vielleicht dann doch nicht so mit den Bedürfnissen und Werten übereinstimmen.
Ja, und das beleuchten wir ja jetzt für den Psychiatrie- oder Sozialpsychiatriebereich. Aber das betrifft natürlich alle Menschen.
Mhm. Also mal ganz abgesehen davon, dass man wahrscheinlich lange nachdenken könnte, was ist eigentlich so dieser Sollzustand Normalität, was ist normal? Aber man hat so eine Fantasie, vielleicht ist es normal, in einer bestimmten Altersgruppe zur Arbeit zu gehen. Ja, und wenn ich dann natürlich das mit Normalsein verbinde, dann kann das ja auch tatsächlich was sein, was schnell als Ziel zum Scheitern, also dann sage ich will arbeiten gehen, unbedingt auf den Arbeitsmarkt, und dann nehme ich mir aber vielleicht auch zu viel vor und sorge dafür, dass ich mich überlaste oder frustriert bin, weil ich die Erfahrung mache, ich schaffe das nicht. Aber dann ist hinter diesem Bild, ich will normal sein, leite ich ein Ziel ab, wie ich will arbeiten gehen.
Zum Beispiel.
Und ja. Bin eigentlich zum Scheitern verurteilt.
Ja. Und genauso wie man sagen könnte, Arbeit mit Zielen kann Stress machen, so kann die Ausrichtung an Normalität eben auch Stress machen, wie du das jetzt gerade beschrieben hast.
Ja.
Ne?
Ja. Und übrigens, weil du gerade genannt hast, Recovery und Patricia Deakin, ein spannendes Thema. Ich weiß jetzt nicht die Nummer, aber wir haben einen extra Podcast dazu auch gemacht. Lohnt sich da mal zurückzuscrollen und einen frühen Podcast zu uns anzuhören.
Ja, genau.
Das hatten wir eine ganze Folge darüber, war gut. Ja.
Ja, cool.
Ich muss noch einen kurzen Joke loswerden.
Okay. Das, nachdem jetzt vor kurzem ja sogar während der Ostermesse, also für die asynchron hören, sogar ein katholischer Geistlicher einen Joke in einem Gottesdienst gehalten hat, der viral gegangen ist im Internet, bin ich gespannt, was Werner jetzt
erzählt. Wir haben es ja mit den Smart-Zählen sozusagen. Also weil du sagst, das Smart gibt es schon gar nicht mehr. Für mich ist es noch sozusagen das Wichtige,
gibt's
was
schon
der,
noch, aber
was der Kostenträger fordert.
Eine neue bunte Sau, die durchs Dorf getrieben
wird. Unsere Ziele müssen smart sein. Das heißt, und wenn man da Smart-Ziele macht, dann ist man ja besonders, muss ja besonders schnell Ziele, und weil es reicht ja nicht irgendein, sondern das muss ja auch noch so schön quadratisch, praktisch sozusagen sein. Es muss spezifisch und was weiß ich und terminierbar und alles. Und ja gut, die Smarts gibt es ja nicht mehr, die normalen Verbrenner-Smarts. Es gibt ja jetzt nur noch E-Smarts. Und so könnte doch auch bei der Smart, bei den Smart-Kriterien, könnte man sagen, das alte Smart ist es das neue E-Smart. Und E steht für echt, für das echte Ziel sozusagen.
Ja, genau. Bedürfnissen und Werten.
Genau. Ja. Aus Smart wird der E-Smart.
Ja.
Mit echten Zielen.
Also ich glaube, das wäre wirklich wünschenswert, wenn wir. Weil zum Beispiel eben die Werte, das ist ja das, was uns wirklich was uns wirklich am Herzen liegt. Ja, was weiß ich, für jemanden ist Familie sehr wichtig, für jemand anders ist ja wichtig, ehrlich zu sein oder was auch immer. Das ist Energiequelle wie ein Atomkraftwerk sozusagen. Ja. Gibt es im Moment so, wir sind ja mit der schrecklichen Situation in der Ukraine konfrontiert, ne? Aber wie sich dieses kleine Land gegen dieses große Land wehrt, da sieht man das Thema mit den Werten, weil die Ukrainer haben eine Werteorientierung, weil sie wollen ihr eigenes Land verteidigen. Und die Russen, wenn ich es richtig sehe, mehrheitlich haben, glaube ich, keine Werteorientierung, möchten in erster Linie Geld verdienen vielleicht oder so, ja. So, und dann stoßen diese beiden Systeme, stoßen da aufeinander, ne? So, und wenn man an dem Wert ausgerichtet ist, dann, ja, ich hatte neulich eine Klientin, eine schwere Depression, hatte sich dann ein bisschen erholt und ich habe mit ihr an Aktivitätsaufbau gearbeitet. Und ich habe es nicht hingekriegt, es ging nicht, die hat es nicht geschafft, also sie hat so zu Hause, ne, duschen ging wieder und so, aber jetzt irgendwie raus und einkaufen oder mal Spaziergang machen und so, so gut wie nicht möglich, ne? So, und dann, ne, also ich Psychotherapeut, ne, langjährige Therapieausbildung und so, und dann kriegte die einen Hund, und dann ging die spazieren, dann ging die Gassi mit dem Hund, ist ja logisch, oder, ne, so. Ne, und dann haben wir drüber geredet, ne, und sie hat gesagt, ja klar, also das geht ja nicht anders, dem geht's ja sonst nicht gut. So, da war der Wert, ne, total klar, ganz tiefe Überzeugung, offenes Herz, ich will, dass es diesem Hund gut geht. So, und dann war die Motivation da. Der Hund wird nicht von der Kasse gezahlt, der Psychotherapeut wird von der Kasse gezahlt. Der Hund hat's geschafft, der Psychotherapeut nicht.
Sollten wir Krankenkassenvertreter unter den Zuhörerinnen haben, fangen die jetzt wahrscheinlich an zu rechnen.
Also die Kassenfinanzierung von Haustieren soll sollte dringendst in mehreren Fällen dringendst erwogen werden. Ist jetzt nicht immer die Patentlösung, aber es gibt da ja erstaunliche Geschichten.
Ich muss da ehrlich sagen, ich hab eine Kollegin, die vertritt da auch die Gegenposition.
Okay.
Also es gibt ganz viele Fälle von Menschen, die Therapien machen möchten oder die sich verändern möchten, die das alles nicht machen können. Also es gibt ja auch gute Dinge, die man nicht machen kann, weil man festgebunden ist und weil man sozusagen die Katze oder den Hund zu Hause hat. Es kann in Einzelfällen auch Therapie
helfen. Ja, natürlich gibt es das.
Das wäre denn, um jetzt ein bisschen spitz zu sagen, das wäre denn normal. Das kenne ich auch in meinem Bekanntenkreis, dass die aufgrund ihrer Haustiere bestimmte Einschränkungen haben. Aber, ne, aber du hast ja gut beschrieben, das ist schon auch die Motivation für viele, zum Beispiel rauszugehen. Also ne, wenn ich jetzt so...
Ich versuche ja jetzt nur, das mit dem Wert ein bisschen plastischer zu machen.
Genau.
Ne? Ja. Und eben diesen, dass wir diesen Zusammenhang von Wert, Bedürfnis auf der einen Seite und Motivation auf der anderen Seite. Und für manche Menschen ist es so, dass Ziele natürlich auch motivieren können. Mhm. Aber das ist, glaube ich, von Persönlichkeit zu Persönlichkeit nochmal unterschiedlich. Bedürfnisse zum Beispiel haben immer eine Motivation in sich, ne? Also wenn man durstig ist, ne? Also was hat man für eine Motivation, an was zu trinken ranzukommen? Und und
da ist und aber immer ein Ziel da, sozusagen. Also wenn es um das Bedürfnis geht, entsteht die Motivation erst dann, wenn durch das Bedürfnis ein Ziel, zum Beispiel, ich bin durstig und habe dann das Ziel, zum Kühlschrank zu gehen, um mir sozusagen das Getränk rauszuholen. Aber das wäre dann natürlich in dem Fall, ganz trivialer Fall, ein passendes Ziel. Aber die Ziele gibt es letztlich immer. Es ist jetzt nicht so, dass die Ziele nicht existieren. Aber
die Reihenfolge stimmt ja schon. Ich habe erst das Bedürfnis.
Die Reihenfolge.
Deswegen stelle ich die Energie bereit und stehe vom Sofa aus und gehe zum Kühlschrank.
Aber wenn du nicht durstig wärst, würdest du
nicht aufstehen.
Ja, genau.
Ja, genau. Und ich kann das ja auch vom Ziel her aus angehen. Der Klient nennt mir ein Ziel, die Klientin nennt mir ein Ziel und wir erforschen, ob das wirklich bedürfnis- und werteorientiert ist.
Ja.
Anstatt davon auszugehen, wenn der Klient oder die Klientin ein Ziel nennt, dass das dann automatisch ein sozusagen wahres oder heilsames Ziel ist. Ich glaube, davon kann man nicht automatisch ausgehen, sondern es bedarf eben dieses Reflexionsprozesses. Und wenn der nicht gemacht wird, sondern das Ziel dann notiert wird und dann gleich versucht wird, das in smart umzusetzen, dann ist man zu schnell gewesen.
Dann braucht man smart.
Da muss man kapieren, nee, nicht smart, sondern smart, Moment mal. Sehe ich, dass es echt ist?
Ja, genau, ganz genau.
Gar nicht, muss ich nochmal genauer hingucken mit dem Klienten oder der Klientin. Ne?
Also kommt das Elektrozeitalter in die Ziele.
Naja, mit der Energie.
Ja,
das ist aber ein schönes Ende, finde ich, für diese Folge, weil tatsächlich, du hast in dem Artikel auch so schön gesagt, das ist natürlich ein intensiverer Prozess, sage ich mal, nach den Bedürfnissen und auch nach den Werten zu schauen. Also es braucht Beziehung und es braucht ein bisschen Zeit. Und das erklärt auch, warum dann vielleicht auch die dann danach folgenden Ziele vielleicht auch eher funktionieren, weil nämlich dann die Energie bereitgestellt wird, weil diejenige oder derjenige erkennt, ob es sich lohnt, sage ich mal, auf den Weg zu machen, weil das Ziel tatsächlich etwas, was einem fehlt, auch vielleicht wirklich erfüllt.
Ja.
So. Und ich finde, wir haben neugierig gemacht, auf jeden Fall sich, und das war auch die Intention deines Artikels gewesen, sich mal systematisch oder auch reflektorisch, sage ich mal, mit dem Gedanken, wie machen wir eigentlich Ziele, auseinanderzusetzen. Viele Therapeutinnen und Therapeuten kennen das, dass das mit den Zielen tatsächlich auch so eine Sache ist, die nicht immer so gut funktioniert. Das ist eine gute Erklärung, dass es dann vielleicht oft an den Bedürfnissen oder an den Werten vorbei ist. Und ja, wer noch mehr darüber erfahren will, wir verlinken auf jeden Fall deinen Artikel, damit quasi auch die Fragen, die einem selber vielleicht gestellt werden können, wie alle 6 Monate nach dem Ziel der Partner, von der Partnerin gefragt zu werden oder vom Partner. Das lohnt auf jeden Fall, sich da mehr Gedanken zu machen. Und natürlich auch, wenn wir Zuhörerinnen unter Kostenträgern haben oder Ähnliches, auch da vielleicht nochmal ein kleines Umdenken anzustoßen und nicht zu erwarten, dass man direkt in den ersten, ich sage jetzt mal, 5 Sitzungen ein Ziel bekommt, wenn es irgendwie dann aufgrund die Grundlage ist, um irgendwas zu bewilligen oder zu finanzieren. Weil dann die Gefahr groß ist, dann die Gefahr groß ist, dass man irgendwie nur einen Antrag schreibt, damit das System erfüllt wird und man weiterarbeiten kann.
Ja. Darf ich noch einen Werbeblock machen?
Ja,
darf
klar, logisch, mach das.
Es gibt einen, ich weiß gar nicht wie lang, ich glaube knapp 2-stündigen Online-Kurs von mir dazu, Arbeit mit Werten und Bedürfnissen und weniger mit Zielen. Der ist bei Mindemy, das ist diese Online-Plattform für so Kurse im Sozialpsychiatrie-Bereich.
Habe ich schon rausgestickt?
Steht schon in den Shownotes.
Ah, okay, wunderbar. Also genau, wer Lust hat, sich da ein bisschen vertieft damit zu beschäftigen, da wird das alles nochmal ein ganzes Stück genauer beschrieben.
Danke. Ja, also auch wir würden darauf hinweisen oder weisen darauf hin, tatsächlich, weil wir nämlich gedacht haben, wir machen eh keine Werbung in dem Sinne, weil das Ding ist ja eh schon seit 2 Jahren ausverkauft. Also man muss hier, also du hast es ja fast gar nicht, es ist nicht wichtig, dafür Werbung zu machen, aber es ist ein toller Hinweis, dass man sich mit dir und auch in einem Kurs systematisch damit länger auseinandersetzen kann, wie vielleicht in unserer 40-minütigen Podcast-Folge. Also von daher, ja, wir verlinken das in den Shownotes, dass man da auch online einen 2-stündigen Kurs zubelegen kann. Und das lohnt sich mit Sicherheit. Also ich habe schon selber direkt Lust bekommen, das zu machen. Und das sage ich jetzt nicht so. Ich bin auch bei der anderen Folge dann in einem Verband Mitglied geworden, nachdem wir uns da getroffen haben. Ja, schön. Herzlichen Dank an dich, Andreas.
Ja, ich danke auch. Schön, dass ich da sein durfte.
Super, ja, und das war jetzt quasi unsere 45. Folge des Podcasts und ja, wir hoffen auf jeden Fall wieder ja Interesse geweckt haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder vielleicht auch weiterzudenken, vielleicht auch Kurs zu besuchen oder bei der nächsten Zielvereinbarung mit Klientinnen und Klienten mal kurz innezuhalten und zu überlegen, Werner würde jetzt sagen, ist das ein E-Ziel? Also ist es echt? Ja. Ne? Und natürlich vielleicht auch wirklich mal darüber nachzudenken, ob es für eine echte Zielformulierung nicht vielleicht wirklich auch mehr an Zeit braucht, um Beziehungen aufzubauen, um auch ein gewisses, ja, im Miteinander. Beziehung bedeutet ja auch, dass man mehr Vertrauen hat, dass man vielleicht auch Dinge sagt, die man nicht direkt beim ersten Mal raushaut, beim ersten Kontakt. Also, dass auch das natürlich erklären kann, wie man vielleicht auch an Ziele kommt gemeinsam, die dann auch verfolgt werden und nicht nur am Anfang notiert. Und für beide, und das hast du mehrfach schön betont auch, für beide Druck machen oder Stress. Also für beide Seiten meint jetzt sowohl die Dienstleistungserbringerin, sage ich mal, wie auch die Teilnehmerin an einem Programm. Herzlichen Dank an dich, Andreas. Schön, dass du da warst.
Danke und tschüss.
Und tschüss.
Alles Gute und tschüss.
Tschüss.